Eine Akademie der Muße, das gehört zu den Einfällen von Anselm Billgree, ehemals Benediktinermönch, heute Buchautor, Coach und Mediator. Seit 4 Jahren, nämlich seit 2013, gibt es diese Akademie, um, so zitiere ich, etwas über Entschleunigung, Muße und Otium zu erfahren und im klassischen Sinn zu erlernen. So kann man das auf der Homepage nachlesen. Was war der letzte Anstoß zu dieser Idee, Herr Billgree?
Ja, mit 2 Freunden zusammen, ein anderer ehemaliger Franziskaner und ein Jurist, der aber als systemischer Coach arbeitet, hatten wir schon seit 2010 Tage des Innehaltens für Führungskräfte begonnen. Das waren Zen-Meditation, Impulse, Wanderung, Südtiroler Kulinarik. Und das ist sehr gut nachgefragt worden und besucht worden. Und wir haben zufällig in einer italienischen Zeitung gelesen, dass sich norditalienische Universitäten zusammengeschlossen haben, um für Manager eine Accademia dell'Ozio, das heißt aber auf Italienisch eine Akademie des Faulenzens, zu gründen. Mhm. Und es wäre eigentlich ein toller Titel für unsere verschiedenen Veranstaltungen. Und das Thema Muse, Otium, das ist mir natürlich aus meiner benediktinischen Vergangenheit sozusagen in die Wiege gelegt worden. Denn die Mönche mit ihrem Ora et Labora sind eigentlich schuld, dass diese Hochschätzung der Muse in der Antike zugunsten des hohen Arbeitsethos das ganze Mittelalter und die Neuzeit hindurch zurückgedrängt worden ist.
Da müssen wir auch noch ausführlicher zu sprechen kommen. Ich möchte erst noch mal bei den 3 Begriffen bleiben. Entschleunigung war eine gewisse Zeit lang sogar ein Modewort. Muße, dafür muss der moderne Mensch Zeit haben. Aber was genau bedeutet Otium? Das lateinische Wort lässt sich ja ebenfalls mit Muße übersetzen, aber auch mit Ruhe vom Berufsleben oder mit Müßiggang. Worauf legen Sie besonderen Wert als Akademiegründer?
Es gibt ja noch ein anderes lateinisches Wort, Oziositas, also das wäre das, was man mit Faulenzen übersetzt. Otium, Muse, bedeutet ja eigentlich ein erfülltes Dasein, ohne dass es sofort gewerblich oder beruflich, wirtschaftlich genützt wird. Für mich ist die schönste Definition von Muse die von Horaz, procul negotiis, fern von Geschäften. Also eine Zeit, die einem selber gehört und nicht sofort verzweckt ist für irgendwas anderes.
Und aber das sagen Sie als Mann der Wirtschaft?
Ja, ich glaube, dass gerade Leute in der Wirtschaft darauf achten sollten, dass in ihrem Leben auch solche Zeiten sind. Weil sonst brennt man aus. Das ist ja dieses berühmte Burnout, das auch vor ein paar Jahren so eine Mode war. Das kommt dann davon, nicht? Man ist wahnsinnig begeistert, man brennt für eine Sache, ist immer damit beschäftigt und plötzlich merkt man, dass die Kraft nachlässt. Und gerade solche Auszeiten, wie immer die gestaltet sind, muss jetzt nicht gleich Meditation sein oder Gebet, aber eben das nicht wieder verzweckt wird für irgendwelche ökonomischen Ziele.
Anselm Billgree, warum hat die Muße dann so ein schlichtes Image bis heute? Also Sie haben ja schon angedeutet, dass die Muße bei Ora et Labora ein bisschen auf der Strecke bleibt.
Benedikt sagt, also wenn die Mönche nichts zu tun haben, dann sollen sie wenigstens lesen, damit die Zeit erfüllt ist. Das war schon so ein bisschen, natürlich die Welt der Antike, wo Muße so mit Besuch der Thermen und Symposion und Philosophie,
und
das
galt
ja als heidnisch, natürlich Erotik, Eros als Geburt der Philosophie verbunden war und das wurde dann abgelehnt. Natürlich besonders bei den Mönchen, die ja sehr asketisches, aber Askese, das Wort Askese heißt eigentlich Übung. Man übt sich dafür, dass man die eigentlichen Ziele des Lebens nicht vergisst und nicht aus dem Blick verliert. Und das ist eigentlich der Sinn. Also Askese hat keinen Selbstzweck. Das hat man vielleicht auch vergessen. Deswegen kommt da so dieses Asketische. Das wird bei den Reformatoren ja nochmal verstärkt. Calvin, Zwingli, beim Luther vielleicht weniger. Aber so dieses, man darf zwar Reichtum schaffen, aber man darf ihn ja auch nicht genießen.
Aber wenn Sie Askese mit Übung verbinden, dann beinhaltet das ja auch, dass auch Fehler vielleicht nicht erwünscht und erlaubt sind, aber zumindest auch möglich sind.
Ja, ja, selbstverständlich. Und gerade Benedikt rechnet damit, dass die Menschen schwach sind und dass sie Fehler machen. In unseren Ohren hört sich das furchtbar an, wenn da so Strafkapitel sind, verschiedene Strafen, dass man nicht beim Essen dabei sein darf, dass man nicht beim gemeinsamen Gebet dabei sein darf. Und die schlimmste Strafe, sagt Benedikt, ist, wenn alle anderen für einen beten müssen. Das kommt uns komisch vor, aber diese Strafen bedeuten ja eigentlich, was falsch war, wird dadurch wieder gut gemacht, ins rechte Lot gebracht. Diesen Sinn muss man eigentlich sehen.
Aber das ist ja heute in unserer modernen Gesellschaft schwierig. Da muss alles perfekt sein, alles muss gut laufen. Man darf keine Muße haben, alles muss seinen Zweck, seinen ökonomischen Wert haben. Wo bleibt dann noch die Fehlerfreundlichkeit einer Gesellschaft?
Ich glaube, die müssen wir wieder gewinnen. Ich sage ja immer, Fehler sind dazu da, um daraus zu lernen. Also man lernt ja auch nur aus Unerwarteten. Das, was immer gleich gut läuft, das hat ja für mich keinen Lerneffekt. Nur wenn etwas einmal anders ist wie gewohnt, und so muss man eigentlich Fehler sehen. Die bringen nur meinen Plan durcheinander, aber eigentlich gibt es keine Fehler. Und ich muss daraus lernen, ich muss sagen, in der Zukunft mache ich es anders, mache ich es, ich würde nicht einmal sagen besser, sondern anders. Weil ich kann ja gar nicht wissen, die Zukunft ist ungewiss. Und also wir wissen nicht, was morgen passiert. Ich plane etwas und dann kommt es anders. Und es wird oft als Fehler dargestellt, da hat jemand eine falsche Entscheidung getroffen. Vor allem bei uns wird es immer mit Schuld verbunden.
Bei uns in der Kirche?
Nicht nur in der Kirche, noch mehr in der Wirtschaft. Und dann sucht man einen Schuldigen, der dann dafür herhalten muss. Köpfe müssen rollen. Nicht? Und statt dass man sagt, das Potenzial der Menschen, die da sind, die sich dann doch freuen, jetzt habe ich meinen Fehler gemacht, ich habe es eingesehen, aber ich darf weitermachen und darf es besser machen.
Wobei ja gerade in der Wirtschaft ein Fehler sehr teuer zu stehen kommen kann. Ja, ich will jetzt nicht nur den Dieselskandal beschreiben, das war ja vielleicht mehr als ein Fehler, aber jemand schraubt nicht richtig am Band oder jemand trifft eine falsche Entscheidung und einige tausend Arbeitsplätze sind hops.
Na, dann muss man als Unternehmen natürlich so eine Fehlerkultur zulegen. Das hat auch mit Unternehmenskultur zu tun. Wie gehe ich in welcher Größe mit Fehlern um? Wenn es grob fahrlässig ist, wie Sie es gerade sagen, oder es geht ja keiner eigentlich hin und sagt, ich will jetzt heute einen großen Fehler machen. Das meiste passiert ja eben so durch Fahrlässigkeit. Und da, glaube ich, muss man schon abwägen, wo ist ein großer Schaden. Dann muss man natürlich jemanden aus der Rechenschaft sehen. Aber jetzt immer das gleich so mit diesem Etikett, du bist schuldig zu versehen, das finde ich so schwierig.
Sie sind ja auch katholischer Theologe. Was heißt für Sie, du bist schuldig, Sie sind schuldig, er, sie ist schuldig?
Ja, weil uns wird ja immer so zugeschustert, dass wir nicht so mit der Schuld haben wie die Evangelischen. Also ich höre oft immer, ihr habt es gut, ihr könnt zu Beichten gehen und dann seid ihr das los. Und wir Protestanten, wir müssen die Schuld ein Leben lang mit uns mitnehmen. Dann sage ich immer, dann habt ihr die Rechtfertigung nicht verstanden. Weil allein durch den Glauben ist man schon gerechtfertigt. Und ich glaube schon, dass das auch wahnsinnig wichtig ist. Dieses Gefühl von Schuld tragen wir ja irgendwie mit uns, dass wir nicht so ganz perfekt sind, wie wir eigentlich sein möchten. Es gibt niemand, der sagt, wir müssen perfekt sein. Nicht einmal Gott verlangt das von uns. Aber wir möchten es aber gern und ohne Fehler sein und merken aber, das geht nicht. Und das empfinden wir dann als Schuld uns gegenüber und für einen gläubigen Menschen Gott gegenüber.
Und vielleicht auch anderen Menschen gegenüber.
Ja, und das lähmt natürlich, dieses Schuldgefühl. Und das, denke ich, das ist die Funktion auch von sowas wie Bußsakrament, Beichte, Lossprechung, frei von Schuld gesprochen werden. Ich denke schon, dass das wichtig ist. Ist übrigens zu beobachten, dass dieses Schuldbewusstsein in unserer Gesellschaft ja wahnsinnig abnimmt. Also ein mit mir befreundeter Theologe, der schon gestorben ist, Eugen Bieser, der hat es immer als die große Herausforderung der Theologie in unserer Zeit gesprochen, dass dieses Schuldbewusstsein weggeht. Weil er sagt, dann bricht auch für die Theologen sowas wie, warum braucht es Erlösung, warum muss Schuld vergeben werden, das bricht dann ja auch weg. Und dann ist eine Anfrage an unsere christliche Religion, was hat sie dann für ein Ziel, für einen Zweck? Und ich glaube, das ist wirklich was, mit dem müssen wir uns beschäftigen.
Es bricht ja, Herr Bilgri, in unserer schnelllebigen Zeit auch noch etwas anders weg. Früher war das Leben in Rhythmen gestaltet. Der Sonntag, man ging zur Messe, zum Gottesdienst, man war mit der Familie beieinander. Heute wird durchgeschafft, fast 24 Stunden lang, zumindest in manchen Ebenen. Aber auch andere merken den Druck und gleichzeitig gibt es eine Gegenbewegung. Da wird der Wert von Rhythmen wiederentdeckt. Beispielsweise, dass kirchliche Feier- und Festtage neu bedacht werden, Advents- und Weihnachtszeit. Das fällt uns schwer zu halten, uns auch einen Gang zurückzuschalten. Haben Sie da einen praktikablen Tipp?
Ich glaube, dass das ein Problem der Ökonomisierung aller Lebensbereiche ist. Das heißt, auch Bereiche eben Freizeit, Kunst, Kultur, Religion, Medizin, da merkt man es am intensivsten, werden heute alles unter diesem ökonomischen Gesichtspunkt betrachtet.
Kein Mensch und Fallpauschalen.
Ja. Und da nehmen Sie Kirchen. Ich habe neulich gelesen, dass in Deutschland in den letzten Jahren 500 Kirchengebäude profaniert wurden. Einfach, weil man sagt, man braucht die nicht mehr. Das wäre früher einem nicht eingefallen. Das ist ja eine ökonomische Betrachtung. Das glaube ich, das merken schon die Menschen, dass ihnen damit zweckfreie, nicht ökonomisch durchgedachte Zeit, ja, wie soll ich sagen, Kissen vielleicht wegfällt, dass alles durchgetaktet ist. Ist ja interessant, man spricht nicht mehr vom Rhythmus, sondern vom Takt. Und was ich eben am schlimmsten finde, wenn auch die Freizeit, das Wochenende dann durchgetaktet ist mit irgendwelchen Aktivitäten, sportlich oder sonst was. Oder die Kinder, das war ja schon zu meiner Zeit, wo ich in der Seelsorge war, das war kaum mehr möglich, Kommunionunterricht am Nachmittag, eine gemeinsame Zeit zu finden, weil die Kinder zum Reiten, zum Fußball, zum Flötenunterricht hin mussten. Und ich war immer 5 Jahre Pfarrer in einem Bauerndorf in der Nähe von Andex. Die Bauern haben gejammert, wir bekommen kein gemeinsames Mittagessen mehr zur Stunde, weil die alle zu unterschiedlichen Zeiten aus der Schule kommen. Also ich glaube schon, dass da eine Sehnsucht danach ist, wieder nach dieser Ruhe, die reinzubringen, dass man merkt, was bricht was weg.
Jetzt habe ich Sie ja als Coach und Seelsorger auch nach einem Tipp gefragt. Einfach Nein sagen?
Ja, es gibt ja dieses schöne Buch von Michael Ende Momo. Da gibt es die Zeitdiebe, die grauen Herren. Ich glaube, sowas, da muss man sich das wirklich einmal jetzt bewusst machen. Was sind denn meine Zeitdiebe? Wahrscheinlich kommt man dann aufs Handy, auf den Computer, den Laptop, iPhone, was es immer gibt, die ständig eingeschaltet sind und natürlich, man schaut dann immer sofort drauf und das frisst einen, weil man hineingesogen wird. Also ich persönlich glaube, die Technik, die wir alle entwickelt haben, Technologien, die haben eigentlich doch den Sinn, den Menschen zu dienen und ihm Freiheit zu verschaffen von irgendwelchen Dingen, die ihn früher beschäftigt haben. Sie sind nichts anderes als verlängerte Arme. Und sie haben aber eine Tendenz, oder der Mensch hat eine Tendenz, sich davon gefangen nehmen zu lassen. Es müsste doch umgekehrt sein. Wir müssen die Herren über die Dinge sein und nicht die Dinge Herr über uns. Und ich glaube, sich das immer wieder bewusst zu machen, das ist schon eine Hilfe.
Anselm Billgri, Sie bezeichnen sich als weltlicher Mönch, nachdem Sie 2004 Kloster und Orden verlassen haben. Das ist natürlich ein sehr gutes Label, aber geht das streng genommen überhaupt?
Monachus, also der Mönch, das heißt der Alleinlebende in der Einsamkeit, der Wüste vielleicht, der Eremitage, aber dann eben gemeinsam in einer Gemeinschaft leben. Aber das beziehe ich darauf, dass ich eigentlich so diese Geistigkeit oder das, was mir das Klosterleben mitgegeben hat, also ich würde sagen, so das ist in sich ruhen. Es war auch erst nach 30 Jahren soweit.
Also auch ein Mönch lernt.
Ja. Man ist ja nicht vom ersten Tag an der Vollkommene, sondern es geht ja gerade nur durch das alltägliche Einüben. Und dass ich das mir bewahrt habe, das sagen eigentlich heute viele Leute von mir, dass ich so gelassen wirke. Am Anfang meiner Mönchszeit war das nicht der Fall. Vor allem zu der Zeit, wo ich dann Zellerer, also Chef der Wirtschaftsbetriebe geworden bin, da war ich ziemlich cholerisch. Das sagen mir also alle meine früheren Mitarbeiter heute noch. Aber die sagen ja, du hast sehr viel gelernt und hast dich verändert.
Ich meine, du hast dich verändert. Das ist natürlich schön, wenn man so was hört von jemand anderem nach Jahren. Fangen wir mal, ich hätte bald gesagt, von vorne an oder vorne an. Geboren wurden Sie 1953, Anfang November in Unterhaching bei München. Aber Sie sind ein waschechter Münchener. Was gehört denn dazu? Können Sie das einem erklären, der in Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg lebt?
Ja, waschechter Münchner heißt, dass man in der Stadt aufgewachsen ist. Also ich war meinen Eltern immer etwas gram, weil ich in Unterhaching auf die Welt kam. Das war deshalb, weil da das Entbindungsheim meiner Mutter war. Und ich war in meinem Leben die ersten 3 Tage in Unterhaching. Bin dort auch getauft worden, wie es früher üblich war. Aufgewachsen bin ich in dem damals noch als Glasscherbenviertel, eher so Arbeiterviertel, verunglimpften Stadtteil Haidhausen, das ist im Osten der Stadt. Heute wird es gentrifiziert und mit Luxuswohnungen versehen und war der Bub, wie alle anderen. Wir haben unsere Freizeit mit den Nachbarskindern auf diesen Park oder Wiesen hieß das, die Postwiese, verbracht. in der Schule. Und übrigens, das Haidhausen hatte einen Teil, das nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870 erbaut worden ist, und das hat lauter Städtenamen als Straßennamen, also französische Städte, wo die Deutschen gesiegt haben. Und die Münchner können das nicht französisch aussprechen. Also gibt's dann die Bad Seiles-Schule, Basei ist es eigentlich. Dort sind wir alle hingegangen. Ja, und dann bin ich natürlich sozialisiert worden in der Kirche, die von Salesianern übrigens geführt wurde. Dadurch habe ich also sehr viel Jugendarbeit mitbekommen. Aber selbst wollte ich eigentlich nicht Salesianer werden später, sondern wir waren sehr enttäuscht, dass ich dann bei den Benediktinern eingetreten bin. Meine Eltern waren Wirtsleute. Zuerst hatten sie eine Kantine von einer großen Münchner Firma dort in Haidhausen und dann am Ende noch eine Wirtschaft. Das war unser Wohnzimmer, das Lokal.
Das heißt, Sie haben viel vom Leben mitbekommen?
Ja, schon. Ich habe auch mein Taschengeld dort verdient. An der Theke bei meinen Eltern Bier ausschenken. Der Vater war Metzger, dem auch helfen beim Auslösen von Fleisch. Das weiß ich noch, das war meine Nachmittagsbeschäftigung oft. So bin ich da in München groß geworden. Man merkt am Münchner natürlich auch am Dialekt. Das ist nicht das reine Bayerisch, sondern es ist etwas verstädtert. Also Hochdeutsch mit bayerischer Einfärbung. Da kennt man sofort den Münchner.
Im Alter von 22 Jahren, 1975, sind Sie dann in die Benediktinerabtei St. Bonifaz in München eingetreten. Kirche und Kloster liegen nahe der Innenstadt von München in der Maxvorstadt. Was war der entscheidende Impuls dazu?
Ich habe mich in meiner Jugend, also trotzdem meine Eltern nicht so kirchlich engagiert waren, dann in der Pfarrei, eben bei den Salesianern engagiert. Und dann kam so der Wunsch bei mir hoch, doch Theologie zu studieren und Priester zu werden. Damals haben meine Eltern ihr Geschäft gewechselt von Osten der Stadt ins Zentrum. Es war in der Pfarrei des Klosters, der Abtei St. Bonifaz. Und ich habe mich dann als Theologiestudent dort vorgestellt. Dann hat der damalige Pfarrer, langjährige Vorgänger als Prior, Pater Quirin, der hat dann gesagt, du kommst einfach Sonntag immer zu uns in Gottesdienst und zum Essen ins Kloster. Und dann bin ich da eingeladen worden und das hat mich dann fasziniert. Die Benediktiner sind ja sehr formaler Orden nach wie vor. Also da läuft alles nach Ritualen ab, auch das Essen, die Gebete natürlich. Man begegnet sich auf dem Gang im Kloster etwas sehr förmlich und verneigt sich zueinander. Und dann war natürlich lateinisch, Choral und sowas, das hat mich alles fasziniert. Und ich habe mir schon gedacht, eigentlich wäre das ja doch dein Wunsch. Und dann kam bei mir noch hinzu meine historische Leidenschaft, also Geschichte war schon immer mein Lieblingsfach. Wenn du schon in einen Orden eintrittst, dann muss das auch der Älteste sein. Das sind eben die Benediktiner. Mitten in der Stadt, das war das Zweite. Wenn ich Pfarrer wäre, habe ich mir gedacht, na, dann muss ich irgendwo aufs Land raus, an den Rand der Münchner Diözese. Aber in St. Bonifaz, da kann ich immer in der Stadt bleiben. Da habe ich nicht damit gerechnet, dass ich mal 20 Jahre davon in Andex mein Leben und Wirken verbringen werde. Und ich würde aus meiner heutigen Sicht religiös sagen, eine engere Christusbindung in einem Orden als Pfarrer.
Und wie abgeschieden, Anselm Billgren, lebt man dann in dieser Abtei, die ja mitten in der Großstadt München ist?
Die Abtei hat als Aufgabe Seelsorge, sowohl in der Pfarrei wie auch sonst kommen ja wahnsinnig viele Menschen auch heute nach wie vor ins Kloster. Es gibt halt die Verpflichtung der Mönche, möglichst an allen gemeinsamen Zeiten teilzunehmen. Das ist eigentlich so der Rahmen. Wenn natürlich was ganz was Wichtiges ist, Seelsorge oder bei mir war es oft wirtschaftlich, dann kann man das schon einmal sich davon dispensieren. Aber das wird, die Benediktiner sind streng, weil sie so auf diese gemeinsamen Zeiten so Wert legen. Man muss sich bei allem, was man tut, immer fragen, ja, ist es das Wichtiger als das Chorgebet und das gemeinsame Essen oder nicht? Wenn Sie die Benediktsregel nehmen, die ist im 6. Jahrhundert geschrieben worden. Da gab es weder elektrisches Licht noch Fernsehen oder sonst was. Also das heißt, heute ist das Leben schon anders. Und gerade in der Seelsorge spielen sich die Gespräche am Abend ab. Die Leute gehen arbeiten, das kann man nicht untertags machen. Da wird man oft spät abends heimkommen, wenn man Seelsorger ist. Und dann ist es schon ein Anspruch, dann auch jeden Tag um 5 Uhr aufzustehen. Es ist nach wie vor klösterliche Tradition, dass man früh aufsteht.
Sie haben in München, Rom und Passau Philosophie und Theologie studiert. Welche Themen oder welche Personen waren Ihnen damals besonders wichtig?
Ja, in München waren es die Kirchengeschichtler. Professor Schweiger hieß der, Georg Schweiger, mittlere und neuere Kirchengeschichte, der uns mich sehr beeindruckt hat. Dann in Rom war es der Dogmatiker, Pater Magnus Löhrer, ein Benediktiner aus Einsiedeln, aber auch mein persönlicher Professor, bei dem ich meine Zulassungsarbeit übrigens über Martin Luther geschrieben habe, war ungarischer Benediktiner Gerhard Bekesch. Dann in Passau war das mein Freund und Theologe, der Karl Schlemmer, der war Liturgiker, der also mit dem Gottesdienst beschäftigt, mehr so von der praktischen Seite. Und das war eigentlich, bei dem wollte ich promovieren. Deshalb bin ich da nach Passau gegangen.
Die Namen sagen uns ja heute nicht unbedingt etwas, aber was war den Menschen gemein, dass sie sagen, das hat mich fasziniert, das war mir wichtig?
Also eine in sich ruhende Gelassenheit, die auch mit Lebensfreude zu tun hatte. Also ich weiß noch, bei Professor Schweiger, dem habe ich mal erzählt, dass da in einem Exerzitienhaus von Schwestern Kurse für zölibatäre katholische Priester gegeben werden. Also wie kocht man, wie spügelt man? Und dann habe ich ihn gefragt, was er davon hält. Dann habe ich gesagt, so einen Kurs könnte ich halten. Und das sowas, diese Einstellung, das Praktische und trotzdem aus der Tradition leben, das hat mich eigentlich sehr beeindruckt und das hatten alle gemeinsam. Auch sowas Väterliches.
1980 wurden Sie vom damaligen Kardinal Josef Ratzinger zum Priester geweiht. Was bedeutet Ihnen das heute, nachdem Sie ja längst nicht mehr im Kloster leben?
Also da bin ich nach wie vor sehr stolz drauf. Erstens habe ich Ratzinger als Theologen immer verehrt. Seine Einführung ins Christentum, das ist unübertroffen. Er ist mir in vielem dann etwas zu konservativ geworden. Natürlich auch von seiner Position her als Präfekt der Glaubenskongregation. Aber dann, wie er Papst geworden ist, war er natürlich schon stolz. Also ich bin vom späteren Papst zum Priester geweiht worden. Und eigentlich habe ich ja immer, solange ich im Kloster war und auch hernach noch war, noch nicht Papst war, immer Kontakt zu ihm gehalten.
Haben Sie auch dem Papst begegnen können, also dem Benedikt dem 16.?
Nein, dem habe ich persönlich nicht. Doch, wer in München besucht hat, ein Freund von mir, der ist Anwalt, hat eine Kanzlei am Marienplatz und hat einen Balkon auf den Platz. Und wer da ankam und am Marienplatz vor der Mariensäule gebetet hat, da habe ich von oben runter geschaut. Aber persönlich begegnet bin ich ihm nicht.
Unser SWR2 Zeitgenosse ist heute Anselm Billgri, Buchautor, Coach und Mediator, bis 2004 auch Benediktinermönch. Von 1986 bis 2004 waren Sie Wirtschaftschef oder im Klosterdeutsch Zellerar in München und vor allen Dingen in Andechs. Mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe ist die Erwartung verbunden, die Finanzen der Einrichtung zu sichern und möglichst zu mehren. Macht es Sie stolz, dass Sie am Ende vom Manager-Magazin den Titel wohl geschäftstüchtigster Mönch der Republik erhalten haben?
Ja, das hat mich auch stolz gemacht. Wenn es vielleicht auch in kirchlichen Ohren nicht so positiv gehört worden ist. Aber mein berühmter Namensvetter Anselm Grün von Münster-Schwarzach, der gilt ja auch als sehr geschäftssüchtig und der sogar sich verspekuliert, was ich nie getan habe. Wissen Sie, wenn man die Aufgabe ernst nimmt, als Zellerar bin ich dafür verantwortlich, dass das Kloster in die Zukunft so fit gemacht wird, dass es leben kann, dass es überleben kann. Bei den Mönchen war es von Anfang an so, dass sie mit ihrer eigenen Händearbeit auch wirtschaften sollten. Die ersten Einsiedler haben Gemüse angebaut, natürlich für den Eigenbedarf, und haben geflochten, Matten, Körbe und so weiter. Und das haben sie verkauft auf den Märkten der nahegelegenen Orte. Und mit dem Geld oder mit den Naturalien sollten sie wohl sich selbst erhalten, als auch arme und durchreisende Pilger, Besucher helfen. Und ich glaube, das ist nach wie vor Aufgabe von Klöstern, nicht sowohl das eigene Leben zu erhalten. Und gerade die Benediktiner hier in Bayern, die leben ja durch die Barockzeit in großen Häusern, die auch eine ungeheure Last zum Erhalten darstellen, die natürlich zum Teil der Staat übernimmt, aber nicht in der Gänze. Und natürlich das Leben der Einzelnen muss finanziert werden. Das ist nicht einmal der größte Teil. Und gleichzeitig müssen aber die Aufgaben ermöglicht werden. Früher waren Klosterschulen, hatten die schwarze Zahl, heute müssen die überall bezuschusst werden. Das heißt, wirtschaftliche Erträge gehen zugunsten der Aufgaben. In St. Bonifaz ist es ja so, dass da eine große Obdachlosenfürsorgestelle entstanden ist. Zwei junge Mitbrüder, die einfach das entdeckt haben, das Kloster liegt in der Mitte in der Stadt, in der Nähe vom Hauptbahnhof. Es kommen wahnsinnig viele obdachlose Menschen oder sonst in sozialen Nöten, sagt man heute, an die Klosterpforte. Die sind früher mit einer Suppe abgespeist worden. Und die zwei Jungen haben gesagt, das können wir nicht machen, wir wollen denen helfen. Und da ist jetzt eine Riesensache entstanden, da werden 100 Leute verköstigt. Und eine ärztliche Ambulanz ist da, die Leute, die ja nicht krankenversichert sind, unterstützt. Also ich fand das schon sehr gut und mich hat es immer gefreut, dass ich da als Zellerar jetzt das Gebäude entwickeln konnte, wo das stattfindet. Oder dass die große Bibliothek, die in St. Bonifaz ist, ist ja die größte theologische Fachbibliothek außerhalb der Universität. Die ist noch von Ludwig I., von dem König, der das Kloster gegründet hat, gestiftet wurde von den Dubletten der Staatsbibliothek. Und dass diese Bibliothek also auch durch die Brauerei sozusagen am Leben erhalten worden ist.
Da wollte ich jetzt darauf zu sprechen kommen, Herr Bilgri. Das Kloster Andechs ist nicht nur ein Wirtschaftsgut, sondern Sie haben daraus eine richtige Marke entwickelt. Was war da Ihr Ziel, außer beispielsweise bei St. Bonifaz die Obdachlosenhilfe, die Bibliothek zu erhalten? Warum ein Kloster als Marke mit Bier und allem drum und dran?
Ich hatte tolle Vorgänger als Zellerer, aber ich hatte so das Gefühl, die Kraft, die in diesem Namen, in diesem Andechs drinsteckt, die haben das Kloster selber nicht erkannt. Drauf gekommen bin ich, weil sich da sehr viele Leute mit diesem Andechs geschmückt haben. Also Veranstaltungen haben stattgefunden in den Räumen des Klosters. Das Kloster hat sich da nicht groß drum gekümmert, aber die haben alle großen Zulauf gehabt. Auch diese berühmte Molkerei, die am Ort ist, die sich ja Andechser Molkerei jetzt nennt. Habe ich gedacht, die alle leben von diesem Namen und benutzen ihn, aber das Kloster selber tut das eigentlich nicht. Und da habe ich gesagt, da müssen wir das als Marke auffassen. Wobei das natürlich nur Kloster Andechs die Marke ist. Der Name Andechs als solches ist ein Ortsname und der ist nicht schützbar. Ich denke, Marke hatte den Vorteil, dass man halt Lizenzprodukte auch herstellen konnte. Es gibt heute noch ein Brot von einem Münchner Großbäckerei, das zusammen mit dem Kloster produziert wird. Da ist Biertreber drin von der Andechser Brauerei.
Oder dann ist das ein Klosterbrot.
Oder Schnupftabak. Im Andechser Bräustüberl ist so, dass die Leute selbst was mitbringen dürfen zum Essen. Und es ist wunderbar anzuschauen, wenn da vor allem jetzt im Advent die mit diesen Körbchen kommen, den Tischdecken dabei haben, Kerzchen, ein paar Zweige und Teller und sich dann ihre Brotzeit mitbringen. Und dann das Bier dort kaufen. Und hat alles, was so in den Brotzeitkörbeln reinpasst, das passt auch zu der Marke Kloster Andechs. Und da ist zum Beispiel auch sowas wie Schnupftabak. Da darf man nicht mehr rauchen, dann ist doch das was anderes. Und das ist was Bayerisches und passt einfach dazu. Oder ein Käse oder sonst was. Und das ist Marke Andechs.
Sie lächeln dabei. Das ist so etwas, mit dem Sie auch sehr intensiv gelebt haben.
Ja, doch, das Entwickeln und überhaupt erst einmal das Kapieren mit meiner Mannschaft, das Durchtragen. Und das war das Schöne. Es war natürlich mehr schwierig, nach oben sozusagen, das meinen Mitbrüdern beizubringen, jetzt auch da so ökonomisch zu denken. Ich habe mich da oft wie so in eine Sandwich-Situation geführt. Ich musste von oben das immer wieder erklären und begründen und die unten, meine Mitarbeiter, die haben mit den Hufen gescharrt, das lassen uns da endlich anfangen und so zwischendrin zu sein. Aber genau das macht der Kloster aus, dass nicht immer alles sofort gemacht wird, sondern dass man das langsam entwickelt.
Wie viele Millionen haben Sie gescheffelt?
Wir hatten am Schluss, das war ja noch so D-Mark-Zeiten, als ich weg bin, so 30, 40 Millionen Umsatz im Jahr. Aber wenn Sie 200 Mitarbeitern und wenn Sie das sonst wissen von Brauereien, dass die oft eine Marge von 1% Gewinn haben zum Umsatz, dann kann man das schon ein bisschen relativieren.
Aber es hat zumindest gereicht, um alle in Lohn und Brot zu halten.
Die Gebäude zu unterhalten. Wenn Sie heute nach Andechs gehen, also ich bin jetzt schon 13 Jahre nicht mehr dort, aber ich habe immer so den Eindruck, In der Zeit, wo ich dort war, ist eigentlich jeder Stein irgendwie umgedreht worden und alles, was man renovieren konnte, ist renoviert worden. Und ja, das Kloster fit zu machen für die Seelsorge. Wir hatten ja 92 eine große Ausstellung, eine Landesausstellung. Dann haben wir ja den Heustadel umgebaut zu einem Konzertsaal für den Karl Orff. Das ist eigentlich schade, Karl Orff kennt man heute nur noch durch die Carmina Burana, aber er hat ein wahnsinnig schönes Opernwerk geschaffen, so bayerische Opern. Und sie werden nirgendwo mehr aufgeführt. Und nachdem er in Andechs beerdigt ist in der Kirche, habe ich gesagt, machen wir doch ein Festival, wo wir sein ganzes Opus zu Gehör bringen. Ja, natürlich auch mit Hilfe des Staates und von Stiftern, der nach wie vor für Kultur genutzt wird.
Wie passt das zusammen, Theologie und Wirtschaft, Geistliches und Weltliches? Kommt man da als Finanzchef auch manchmal in Gewissenskonflikte zwischen Moral und Geschäft?
Also ich sage immer, solange man die Methoden des Geschäfts ethisch verantwortlich sind und solange das, was ich mit dem Gewinn tue, ethisch verantwortet ist, ist es eigentlich okay. Es gibt natürlich das rechte Maß. Was mich manchmal etwas gefuchst hat, wenn ein Mitarbeiter von der katholischen Caritas mich angerufen haben, wir machen hier Alkoholikerberatung und ihr als kirchliche Einrichtung produziert Alkohol. Das ist ja nichts Schlechtes von vornherein. Wir müssen ja dafür sorgen, dass die Menschen auch in guter Weise damit umgehen. Das war zum Beispiel der Doppelbock, das ist ja das stärkste Bier in Andex. Haben wir dann einmal zeitlang am Sonntag nicht ausgeschenkt, weil da die meisten Menschen kamen und Busse von überall her. Und haben gesagt, die können dann mit diesem Starkbier nichts anfangen. Und dann schenken wir nur das normale Dunkelbier aus. Aber ich glaube, dass die das jetzt ganz gut im Griff haben. Ein Betriebswirtschaftsprofessor an der Münchner Uni hat das einmal untersucht und der nannte das Management by Authenticity.
Das heißt?
Authentizitätsorientiertes Management. Also die Authentizität eines Klosters ist wichtiger als jetzt die ökonomische Maximalgewinnerzielung. Und gerade diese Einschränkung ist aber das Geheimnis des Marketings. Weil die Leute sagen, das ist ein Kloster, die machen ihm schon mal 8 Uhr zu. Das hat aber eine große Bindungskraft dafür die Kundschaft.
Etliche Christenmenschen, Anselm Billgri, fordern eine nachhaltige Wirtschaft. Vor allem soll man sich nicht mehr so sehr an dem strikten Wachstum orientieren. Ist aus Ihrer Sicht eine andere Wirtschaft möglich?
Ich glaube schon. Also ich glaube auch, dass irgendwie das Wachstum, dieses Mengenwachstum an ein Ende kommt. Es wird eine Änderung geben müssen hin zu einem qualitativen Wachstum. Also dass man es verbessert. Die Produkte, die wir alle haben. Die Branche in Andex war ja die Brauerei, Bierproduktion. Überall merkt man, dass der Bierkonsum zurückgeht, dass er weniger wird. Als wir dann angefangen haben, also zu expandieren, sozusagen, da war mir schon bewusst, das nehmen wir dem Markt weg, also den Kollegen auf dem Markt. So wird es in vielen Bereichen sein, dass eben der Markt irgendwann gesättigt ist. Und dass man halt einfach schauen muss, was ist denn das Ziel von Wirtschaften? Ist es wirklich wachsen um jeden Preis? Also die Ökonomen, die sagen das schon, aber ich glaube, dass wir da was anderes finden müssen. Nachhaltigkeit. Also wenn Klöster wirtschaften, dann war das immer in einer gewissen Weise nachhaltig. Vielleicht nicht in so diesem ökologischen Sinn, aber man hat immer einen langfristigen Atem gehabt. Und nicht geschaut, das muss sich ja sofort innerhalb von 10 Jahren amortisieren. Das amortisiert sich vielleicht in 100 Jahren. Das kann sich ein Kloster leisten. Ein Manager, der eine Vierteljahresbilanz vorlegen muss, für den wird es schwieriger. Und das glaube ich, dass immer wieder bei dem Thema vom Anfang, mit dem Rhythmus und mit diesem Takt, dass also unser Wirtschaftssystem die Leute zwingt, in so kurzfristigen Takten zu denken. Die Politik übrigens ähnlich. Mit diesen Wahlperioden. Und da wird irgendwas kurzfristig für 4 Jahre und dann kommt schon das Nächste. Aber man denkt nicht nachhaltig. Enkeltauglich, wie das heute so schön heißt. Der Kloster kann das denken, auch wenn es da keine Enkel und Söhne im wörtlichen Sinn gibt.
Aber Nachfahren auf jeden Fall. Gerne wären Sie 2003 damals Prior im Kloster Andechs, auch Abt von St. Bonifaz geworden, aber Sie verloren die Wahl und nahmen sich ein Jahr Auszeit. Dann war für Sie klar, Sie hängen Ihre Mönchskutte an den Nagel und werden Unternehmensberater, zumal es auch erbitterte Streitigkeiten und juristische Auseinandersetzungen gab. Waren Sie damals zu erfolgreich für Ihre Ordensbrüder?
Naja, sicher war das mit ein Thema. Erfolg ist ja kein Name Gottes, heißt es immer. Kirche, es ist nun einmal auch eine menschliche Organisation, wo es auch sowas wie Neid und Eifersucht gibt. Das war sicher da. Ich weiß nur, ein Mitbruder hat einmal zu mir gesagt, weil ich war ja sehr viel in den Medien, du allein bist doch nicht Andex, wir sind es auch. Ich habe mich schon bemüht, immer alle mit ins Boot zu holen, aber es geht ja nicht. Die Medien wollen ein Gesicht. Und ich gebe auch ganz zu, dass ich dem nicht immer abgeneigt war, weil sie gesagt haben, er wollte Abt werden. Die Öffentlichkeit hat es so wahrgenommen. Also es gibt bei den Benediktinern einen Spruch, semel prior numquam abbas. Wenn man einmal prior war, wird man niemals Abt. Das gilt noch viel mehr für den Zellerar. Wenn ein Zellerar doch manchmal unangenehme Bescheide erteilen muss, dass Wünsche von Mönchen nicht erfüllt werden oder dass man unrentable Zweige aufgibt, wie es bei mir in zwei Fällen war, dass die dann aus persönlicher Betroffenheit einen nicht wählen, das ist ja klar. Es war nicht so, dass ich darauf spekuliert hätte. Es war natürlich so, dass sowohl im Konvent wie auch in der Öffentlichkeit ich einer der Kandidaten war. Und wenn ich gewählt worden wäre, hätte ich es natürlich angenommen, das ist schon klar. Auch wenn ich weiß, dass es dann schwierig geworden wäre. Weil es gab ja da so eine Oppositionsgruppe von Jüngeren, die hätten mir das Leben sicher nicht leicht gemacht.
Gut, aber Herausforderungen sind Sie ja, glaube ich, noch nie ausgewichen.
Genau.
Wie schauen Sie denn heute, 15 Jahre später, auf diese Niederlage oder Wendung des Schicksals oder des lieben Gottes zurück? Und haben Sie vielleicht sogar einen Tipp für Menschen, die auch in Niederlagen stecken oder Niederlagen erlebt haben?
Es klingt jetzt vielleicht etwas sehr euphemistisch, wenn ich sage, dass in jedem Scheitern natürlich auch immer die Chance für einen Neuanfang drinsteckt. Aber ich habe das schon so gesehen. Also ich bin ja nicht weggegangen, weil ich nicht Abt geworden bin, sondern weil meine Nachfolger, sowohl der neue Abt als auch die neuen Zellerare, das waren ja dann drei, leider mit meinen Mitarbeitern sehr unschön umgegangen sind, in meinen Augen. Das hat mich enttäuscht. Also dann ist da kein Bleiben mehr. Und das konnte ich nur deshalb machen, weil ich gewusst habe, ich kann diese Vorträge für Unternehmen, vor Managern weiterführen. Da war ja viel mehr Anfrage da, als ich als Prior, der zu Hause auch sein musste, erfüllen konnte. Das war so ein Bewusstsein, also du kannst da außerhalb vom Kloster weiterleben. Obwohl das schon, jetzt erst merke ich's. Ich bin jetzt 63, ich muss noch 10 Jahre arbeiten, damit ich dann mit 73 so viel Rentenanwartschaft habe, dass ich dann anschließend
davon leben kann.
Also das merkt man dann schon, dass das etwas ist. Aber also es war ja gerade so mit 50. Wir haben dann viele Führungskräfte, die ich dann anschließend so in Workshops oder sowas hatte, haben sie mir gesagt, die haben es gut, sie konnten mit 50 nochmal was Neues anfangen. Bei uns geht das nicht. Wir haben ein Haus gebaut, wir haben Kinder, die studieren oder in der Schule sind. Die Familie braucht ihr Recht. Wir müssen durchmachen, bis wir so weit sind, dass wir in Rente gehen können. Das ist schon eine Chance, die man da auch hat. Es ist ja oft so eine Krise mit um die 50, wo man sagt, man würde jetzt gerne nochmal was Neues machen. Und ich würde sagen, wenn es jemand sich zutraut und die Chance hat, dann soll er es auch machen.
Sie haben schon gesagt, Sie sind ein gefragter Vortragsredner vor Politikern, erst recht in der Wirtschaft. Sie schreiben aber auch Bücher, unter anderem Vom Glück der Muße, das liegt bei der Akademie der Muße natürlich nahe, oder Stundenbuch eines weltlichen Mönchs, die Benediktinerregeln für den normalen säkularen Alltag, etwas interpretiert. Aber auch das Buch Gottesentrümpelung 2011, warum es nicht verrückt ist, religiös zu sein. Sie sprechen da über die Lebensdienlichkeit des Christentums, obwohl die Kirchen ja heute gar nicht mehr so gefragt sind seit Jahren.
Naja, ich merke jetzt eigenartigerweise, gerade bei diesen Tagen des Innehaltens der Akademie der Muse, da sind da viele dabei, die natürlich mit Kirche nichts am Hut haben, aber die eigenartigerweise offen sind für Spiritualität und sogar für Mystiker. Also wenn ich da vom Meister Eckhart erzähle oder sowas, das fangen die an zu diskutieren und die Augen zu leuchten. Ich glaube, diese Menschen haben schon alle eine Sehnsucht. Es ist ja oft so, gerade wenn wir vorher von dieser Lebenskrise gesprochen haben, es kommt ja schon auch immer die Frage, so, ja, gerade wenn man alles erreicht hat, ja, war denn das alles? Wo ist denn der Sinn meines Lebens? Also jeder, der ein bisschen weggeht von der Oberflächlichkeit, der wird sich irgendwann einmal diese Frage stellen. Und da glaube ich schon, dass da die Religionen, die Konfessionen, die Kirchen hätten Antworten. Also ich sage immer, die Kirche ist ein wahnsinnig toller Global Player. Er hat nur ein furchtbar schlechtes Marketing oder Vertrieb. Und genau das ist es. Das wollte ich eigentlich mit dem Buch damals bezwecken.
Was machen denn die Kirchen falsch?
Also bei uns in Deutschland haben sie natürlich das Problem, dass sie aus der Geschichte heraus eigentlich so diese staatliche Organisationsform mitschleppen. So behördenähnlich und wahnsinnig bürokratisch sind und sehr viel Verwaltung haben. Das gibt es in anderen Ländern nicht, da ist sie näher an den Menschen. Ich habe ja diesen einen Theologen schon erwähnt, den Eugen Bisser, der hat mal schön ausgedrückt, er hat, die Fragen der Leute werden von der Kirche nicht beantwortet und die Antworten, die die Kirchen geben, die interessieren die Leute nicht. Ach, das Wort lebensdienlich, das war mir sehr wichtig.
Wenn ich mir anschaue, über welche Themen Sie mit Unternehmern und Unternehmerinnen reden, dann sind das ja teilweise ganz schlichte Themen. Vertrauen, Rücksicht oder gegebenenfalls auch mehr Streitbitte. Was suchen denn Manager, Finanzleute oder auch Ministerinnen?
Ja, die suchen Sicherheit. Das Leben ist eigentlich total unsicher geworden. Man schwimmt. Auch die Werte, das ist ja auch so mein Thema, sind ins Fließen geraten. Eigentlich will man Sicherheit. Also wie kann ich für mich so einen Weg finden, der mir die Sicherheit gibt, auf dem richtigen Weg zu sein? Und da hilft schon sehr, dass er sagt, man muss sicher werden im Umgang mit der Unsicherheit des Lebens. Also das heißt, das eigentlich akzeptieren. Dann helfen halt so einfache Sachen wie Vertrauen.
Sie haben schon gesagt, bis 73 müssen Sie noch arbeiten, also rund 10 Jahre. Welche neuen Ziele oder Projekte haben Sie vor Augen?
Also natürlich möchte ich ein bisschen dieses Vortragsgeschäft, benutze ich einmal dieses Wort, nachhaltiger gestalten, dass man tatsächlich in Seminaren und Workshops mit den Führungskräften das vertieft und einübt, was ich da in Impulsvorträgen einfach vortrage. Da brauche ich aber Hilfe dazu, das kann und will ich nicht alleine machen. Das heißt, ich werde mir jetzt so einen Pool von Freelancern, freien Mitarbeitern zulegen, die mir dabei helfen, eben diese Workshops zu machen. Das ist der erste Schritt, aber die Akademie der Muse, das ist ja auch etwas, der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa, der hat ja dieses Buch geschrieben, Beschleunigung. Und der sagte ja, die Entschleunigung des Lebens wird die Gegenideologie des 21. Jahrhunderts werden. Und ich glaube schon, da müssen wir halt nur neue Formate finden, wie man das den Leuten nahe bringt. Bin da sehr zuversichtlich, weil uns da in den letzten Jahren immer wieder von außen Fragen kamen, was können wir da machen? Da gibt es dann eben das Symposium, wo wir einfach so Diskussionsrunden, aber noch ein bisschen so nach altgriechischem Ritual wieder eingeführt haben, aber auch diese Diskurse für eine gelassene Lebensführung in einem Münchner Café, raus aus dem Elfenbeinturm.
Was fördert denn bei Ihnen persönlich die Muse?
Ja, was fördert bei mir die Muse? 2 Sachen. Erstens, ich lese wahnsinnig gern. Das war ja schon in der Antike ein Merkmal der Muse, lesen, philosophieren, reden, mit Freunden reden. Nicht nur diskutieren, sondern einfach tiefe Gespräche führen. Und wir werden es nicht glauben, ganz banal, ich habe seit 3 Jahren einen Hund, mit dem gehe ich 2 bis 3 Mal am Tag Gassi. Und das zwingt mich einfach, da nichts zu tun. Und erstens einmal tut es gut, dass man frische Luft bekommt, weil ich gehe jetzt bei einem Wetter raus, wo ich sonst nie den Fuß vor die Tür gesetzt hätte. Und ich muss mich mit einem Tier beschäftigen und kann nicht am Handy dort sein oder sonst was machen.
Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne, war mir eine Freude.
Danke.